Willkommen zur urbanen Spinnstube, einem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin Distel und habe für euch heute was zum Stricken, ein etwas Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Also so richtig das Übliche. Im Hintergrund habe ich als Intro ein Saxophonstück benutzt, was ich aufgenommen habe. Ist leider nicht von mir komponiert, aber halt aus meinem Saxophon-Übungsbuch. Und das nennt sich The Loneliest Monk und ist so eine Hommage an Thelonious Monk. Das war ein Jazz-Pianist gewesen. Okay, dann geht's gleich mal los mit Housekeeping und ich stelle fest, meine Notizen, die ich dachte, dass die so super sind, sind unvollständig. Ich muss mal ganz kurz schnell pausieren und im Internet gucken. Okay, jetzt habe ich geguckt und ich wollte mich zuerst mal für die Kommentare zur Folge 20 bedanken. Wow, schon 20 Folgen, das ist irgendwie so ein kleines Jubiläum, wenn man 20 Folgen hat. Und jetzt mache ich schon die 21. Super. Also vielen Dank für eure Kommentare, liebe Eidechse, Fiber, Pirates, Fazelia, Ella, Frau von der Au, Andrea, Schädelkatze und Kaki. Und dann habe ich gesehen, dass ich noch eine zweite iTunes-Review habe von Daniela. Oh, vielen Dank, fand ich total super. Und dann habe ich eine total nette, lange PN bekommen von Kalanchoe. Kalanchoe, also so wie die Pflanze von Birgit. Und das hat mich auch total gefreut. Danke, ihr Lieben, für euer Feedback. Und dann habe ich ein Paket bekommen. Und zwar hatte ich vor ein paar Folgen mal diese übergroßen Hexi-Puffs verlost. Und der eine Gewinner, der Ronny, hatte gesagt, er hat auch für mich vielleicht was. Und dann bekam ich die Woche ein Paket. Und da waren drin 500 Gramm deutscher Kammzug zum Spinnen und so eine super leckere Marmelade mit Chili drin. Boah, super, klasse, ey. Leider hat das Ganze ein bisschen traurigen Anlass. Er hat das mit dem Spinnen versucht, mit diesem Kammzug und ist beim Spinnen doch nicht so haften geblieben und oder es bei ihm nicht so haften geblieben. Es hat dann doch nicht so Spaß gemacht und deswegen habe ich sozusagen diese Spinnfasern jetzt geerbt. Also ich hätte es dir sehr gegönnt, Ronny, wenn es mit dem Spinnen geklappt hätte oder es dir halt mehr gelegen hätte. Aber so freue ich mich halt auch sehr und bedanke mich sehr herzlich bei dir für die wunderbaren Sachen. Na, das Geräusche schneide ich raus. Was mache ich heute beim Podcasten? Ich werde heute mal spinnen, glaube ich. Schön spinnen. Und dann geht's jetzt los mit dem Thema Stricken. Ich habe mein Plain and Simple Pullover an einen Punkt gebracht, wo ich gerade nicht mehr weiter stricken kann, weil es muss jetzt eine Knopfleiste gestrickt werden und ich habe noch nicht die Knöpfe. Und es ist halt blöd, wenn ich jetzt die Knopfleiste stricke, dann muss ich nachher eben Knöpfe finden, die halt in die Knopflöcher passen. Und wenn ich zuerst die Knöpfe kaufe, dann könnte ich halt die Knopfleiste vielleicht ein bisschen an die Knöpfe anpassen, aber also dazu bin ich eigentlich zu sehr Anfängerin beim Knopfleistenstricken. Aber ich möchte es trotzdem nicht so. Also falls mir jetzt Knöpfe gefallen, die einen Tick größer sind oder einen Tick kleiner, vor allem kleiner, will man ja nicht so riesen ausgeleierte Knopflöcher haben. dann will ich da flexibel sein. Also muss der Plain and Simple ruhen. Also der ganze vordere und Rückenteil ist eigentlich in der Runde gestrickt. Also das ganze Mittelstück und dann halt die getrennten Vor- und Rücken, Schulterpartien sind fertig und abgekettet. Schick. Ja. Und zu diesen Knöpfen, da gibt es in Berlin so einen total super Knopfladen in Neukölln oder Kreuzberg. Ich glaube, nee, es ist noch Kreuzberg und zwar in der Zossener Straße, glaube ich, heißt Paul Knopf. Und da gehen halt die Berlinerinnen, die gerne Kleidung herstellen, auch gerne hin, um ihre Knöpfe sich zu besorgen. Das ist ein berühmter Laden. Und da will ich vielleicht schon vorbeigehen, wenn ich mir schon so Mühe gebe mit dem Pullover, dann kann ich dann Besuch bei Paul Knopf doch einplanen, denke ich mir. Ja, und weil der Plain and Simple ruht, habe ich dann mein zweites Projekt wieder zur Hand genommen. Ha, ich habe echt immer noch zwei Projekte. Als da wären die Sunshine-Socken von Cookie A, die aus dem Buch Sock Innovation sind. Das sind sogenannte Top-Down-Socken, die man halt ganz normal von dem Bündchen weg nach Richtung Ferse strickt und danach den Fuß. Und da habe ich dann bei Cookie A bevorzugt ja die Top-Down-Konstruktion und die hat dafür auch folgende, also die Gründe, die sie dafür anführt in ihrem Buch, sind halt Designgründe. Sie meinte, dass der Fuß oft, also dass beim Sockendesign der erste kritische Punkt eben der ist, wo man halt die Teilung vornimmt zwischen Fersenwand und Spannmaschen. Und wenn man das Bein schon gestrickt hat, dann sieht man schon, wie das Strickmuster sich verhält, wie das aussieht. Und dann kann man sich sozusagen während des Strickens entscheiden, wo man aufteilt. Und wenn man Toe-up strickt, also von der Spitze hoch, dann muss man das halt vorweg einplanen, bevor man sieht, wie das gesamte Beinmuster aussehen wird. Und weil sie halt ihre Sockendesigns gerne also so während des Strickens aus dem Ärmel schüttelt, hat sie das halt lieber, wenn man schon was vom Muster sieht, bevor man für die Fersenwandmaschen abteilt. Und was sie auch meinte, dass man den bei Top-Down kann man das erste Stück als Maschenprobe benutzen und an verschiedenen Teilen des Fußes ausprobieren. Zum Beispiel kann man gucken, ob es über die Ferse geht. Während man bei Toe-Up-Socken nur probieren kann, soweit wie man gestrickt hat, weil ja halt die Spitze schon geschlossen ist. Ja, da fiel mir halt auf, dass die Toe-Up-Fraktion bei den Socken eben immer sagt, ja, wir stricken Toe-Up, weil man es anprobieren kann. So als könne die Top-Down-Fraktion der Socken sie nicht anprobieren, was eigentlich Quatsch ist. Denn auch die Top-Down-Fraktion kann die Socken nicht nur anprobieren, sondern wie Cookie A schon schreibt, sogar an verschiedenen Stellen. Man muss die halt dann, wenn man auf Nadelspiel strickt, vielleicht auf einen Faden ziehen oder auf eine Rundstricknadel, damit die Nadeln, wenn es dünne Holznadeln sind, können die ja beschädigt werden, wenn man die Ferse durchquetscht oder so. Also damit da nichts passiert. Das könnte man dann so machen. Und muss man halt auch. Und anhand meines Plain and Simple Pullovers, da fiel mir auch auf, dass es ja bei Pulli auch so eine Fraktion gibt, Top-Down gegen Bottom-Up, also von gerade so die Raglan von oben Fraktion gegen die Pullover von unten Fraktion, wo bei Pullovern ist es ja genau umgekehrt wie bei Socken, da sagt eben die Top-Down-Fraktion, ja, wir können es ja anprobieren. Und die Bottom-Up-Fraktion kann auch ihre Pullis anprobieren. Die muss man halt dann eben auch auf mehrere Rundstricknadeln oder auf einen Faden oder sowas ziehen. Und dann kann man auch die Bottom-up-Pullover von anprobieren. Also das habe ich auch mit dem Plain and Simple gemacht. Ups, was war denn jetzt das für ein Geklacker? Also das bisschen Geklacker, was so ist, ist meine Spindel. Die ist schon ein bisschen voll und wenn nicht, den drehe ich an und dann lasse ich sie so auf den Boden aufsetzen und dann so ein bisschen wie ein Kreisel läuft die dann auf dem Boden und dann beim Aufsetzen, da gibt es dann immer dieses kleine Klack. Mal gucken, ich mache das mal ohne zu quatschen. Ja, da war's. Klack, klack. Ja, nicht zurückdrehen, liebe Spindel, nicht zurückdrehen. Bottom up, top down, toe up. Da war ich stehen geblieben. Also beim Pullover kann man natürlich auch bei Bottom Up den anprobieren und in englischsprachigen Podcasts hört man gerade viel von so einem Zeug namens, also so einem Zubehörteil namens Try-on-Tubing und das soll dann ein Schlauch sein, den man über die Rundstricknadelspitze stülpt und dann kann man die Maschen von der Rundstricknadel runterziehen und auf den Schlauch übertragen und dann kann man mit diesem flexiblen Schlauch das Pulloverteil anprobieren. Und hinterher kann man es wieder zurück auf die Rundstricknadel ziehen und weiter stricken. Und das klingt alles total klug und schlau und so. Aber wenn ich jetzt, also ich habe das noch nie gesehen, ich kenne es wirklich nur aus englischsprachigen amerikanischen Podcasts. Und da ist es eben so, dass wenn ich meine Rundstricknadel mal nehme und überlege, wenn da die am Seilansatz nur eine geringfügige Unebenheit haben, dann ist es schon eine Qual, die Maschen darüber zu quälen. Und ich kann mir schlicht gar nicht vorstellen, dass dieser Schlauch, das Try-on-Tubing, derartig nahtlos über die Rundstricknadel geht, dass es einfach und keine Qual ist, die Maschen auf den Schlauch zu übertragen. Aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwie so eine Lösung, die ich mir nur nicht so vorstellen kann. Ja, das war, glaube ich, mein heutiges Thema. Also die von oben Fraktion, die von unten Fraktion und diese Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden und so. Und dass das halt heißt, ja, wir können, dass halt eine Fraktion immer sagt, wir sind die Anprobierenden und die anderen können es nicht, was aber irgendwie nicht stimmt. Und ich weiß nicht, warum das so ein bisschen propagiert wird. Naja, wobei ich beim Stricken im Stricksegment noch was habe, nämlich war letzte Woche wieder der queer-feministische Stricktreff im Café Morgenrot und ich habe ja einen neuen iPod mir besorgt und dort haben wir dann mit dem iPod rumgeblödelt und ein bisschen aufgenommen und da habe ich einen Gruß aufgenommen von der lieben Alien, der Gründerin des queer-feministischen Stricktreffs für euch und das spiele ich jetzt einfach mal ab.
Ja, jetzt sind wir auf dem queer-feministischen Stricktreff im Café Morgenrot mit dieser wunderbaren asiatisch angehauchten Musik im Hintergrund. Ja, wie findest du das denn hier?
Mir gefällt es großartig, deswegen habe ich sie auch initiiert, ja, ich sozusagen die Gründerin.
Echt, du hast es initiiert, das ist ja der Hammer.
Ja, das war meine Idee, irgendwann hier im Morgenrot mal einen Stricktreff zu machen, damit ich hier mit lieben Leuten stricken kann.
Boah, der Pegel schlägt gar nicht so weit aus, irgendwie müsste man vielleicht doch näher ran.
Ja, also mit den technischen Problemen musst du dich natürlich jetzt rumklagen. Ich kann nur ein paar freundliche Worte an alle Hörerinnen und Hörer und aller möglichen und unmöglichen Geschlechter der wunderbaren urbanen Spinnstube senden. Ich glaube, das ist der Satz komplett.
Genial, genial.
So, also keine Angst, es werden hier keine stundenlangen Interviews erscheinen, die mit stressig lauter Hintergrundmusik im Außenbereich aufgenommen wurden, oder zumindest hoffe ich das nicht, denn ich selber muss zugeben, dass ich das immer anstrengend gefunden habe, diese Interviewerei, also ja, das mir anzuhören. Ich finde so relaxtes Gequatsche bei Podcasts am schönsten, als Hörerin jetzt. Und ja, so Interviews finde ich, also gerade am Telefon, wenn das dann so knastrige Tonqualität ist oder draußen oder so, da erwische ich mich des Öfteren beim Vorspulen, aber ich finde so kleine Fragmente sehr charmant. Und deswegen spiele ich gleich noch eins ein. Und zwar habe ich meine Katze beim Schnurren aufgenommen. Und das spiele ich jetzt auch noch schnell ein. Das ist doch so gemütlich, eine schnurrende Katze, wie süß. Okay, ja, jetzt haben wir das Stricken auch hinter uns gebracht und wenden uns jetzt dem Spinnen zu, dem Thema. Und ich spinne gerade diese Meshem-Wolle. Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal davon berichtet. Oder habe ich das? Ich gucke mal eben in meinen Shownotes. Ah ja, Meshem, mehr habe ich drüber gesprochen. Okay. Ich spinne mein Meshem zu Ende. Ich bin da, habe jetzt nur noch ein kurzes Stück Kammzug zu spinnen und dann werde ich es verzwirnen und dann werde ich es halt irgendwie verarbeiten. Ich werde es jetzt doch nicht für die tolle Mütze von Andrea benutzen, weil es mir doch zu grob ist dafür. Und beim Spinnen wollte ich erzählen, ich war bei einer netten Berliner Strickdesignerin zu Besuch, die ich über die Gruppe Spinnernetz kennengelernt habe, wo sie halt gesagt hat, sie wohnt auch in Friedrichshain, und dann haben wir uns zum Kaffee getroffen und sie hat ein Ella-Spinnrad von Tom Walter. Das ist so eine, auch eine regionale Spinnradbauerei von hier in der relativen Nähe, also 100 Kilometer. Es ist nicht so weit. Und sie war auch selber da und hat es da abgeholt und meinte, die sind total nett und freundlich. Also so eine ganz ähnliche Happy End Story wie bei mir und meinem Henkis Spinnrad. Ich habe das Ella immer schon so ein bisschen mit gierigen Augen beäugt, denn es ist ein schnelles Spinnrad, also die Übersetzungen sind sehr hoch, weil es hat zwei Schwungräder und das eine Schwungrad treibt das andere an und das andere treibt dann den Spinnkopf an. Und wenn man jetzt weiß, wie das funktioniert, ist halt weiß man, dass jedes Mal, wenn ein Rad das nächste Rad antreibt, findet so ein Verhältnis statt zwischen den Rädern. Also das nennt man dann Übersetzung. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Rad, wie beim Fahrrad, hat man zwei Räder, da wird dann das große Rad einmal gedreht, dafür dreht sich das kleine 10-mal und das wäre eine Übersetzung von 10:1. Bei dem Ella ist es nur so, dass da zwei Schmuckräder dran sind und das eine dreht das andere und das andere dreht den Spinnkopf, wie ich schon gesagt habe. Und da hat halt, wenn zum Beispiel das erste Schwungrad sich dreht, kann es ja sein, dass das kleinere Schwungrad sich so und so oft dreht. Dann ist schon mal eine Vorübersetzung eingebaut und dadurch wird es noch schneller wie mit nur einem Schwungrad, weil halt dann immer nochmal ein Faktor in der Rechnung dazukommt. Also dann Also ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis der beiden Schwungräder beim Ella sind, aber nehmen wir nur mal an, dass wenn sich das eine Schwungrad einmal dreht, würde sich das andere zweimal drehen. Dann würde das, wenn der Spinnflügel sich dann 10-mal dreht, dann müsste man das nicht durch 10 teilen, sondern gleich durch 20 und dann müsste man das erste Schwungrad nur ein halbes Mal rumdrehen und schon dreht sich oben 10-mal der Flügel. Dann wird natürlich das Rad schneller. Und ich habe eigentlich so, mein Henkis bin ich sehr glücklich mit, aber halt so ein super Highspeed hätte ich halt auch manchmal gerne, ne? Und da habe ich halt, war ich dann froh, dass ich das Ella mal von Namen betrachten durfte und ich durfte sogar dran spinnen. Und ich hatte ja auch mal an einem Little Gem von Mayacraft gesponnen. Und da ist es auch so, dass das recht schnell werden kann, weil halt da so mini kleine Spinnflügelwürtel mitgeliefert werden. Obwohl das Schwungrad des Little Gems auch sehr klein ist, kann man halt trotzdem sehr schnell spinnen, weil halt die Würtel noch viel kleiner sind. Gut, also was ich beim Ausprobieren des Ella, was mir aufgefallen ist, war der sogenannte Little Gem-Effekt. Ich konnte es beim Little Gem jetzt auf nichts festnageln, was der Little Gem-Effekt ist. Aber ich hatte halt das Gefühl, das Fahrgefühl des Little Gem oder halt das Spinnen, das Tretgefühl, also jetzt meine ich nicht das Spinnen mit der Hand, sondern halt wirklich den Antrieb. Wenn man dann so tritt und der Antrieb des Little Gem reagiert auf eine bestimmte Art und Weise. So. Und beim Ella fand ich, dass der Antrieb fühlte sich sehr ähnlich an wie damals bei dem Little Gem, was ich ausprobiert habe. Und ich glaube, ich mache es jetzt dadurch, dass das Ella auch diese kleinen Schwungräder hat, mache ich es jetzt wirklich an der Schwungradgröße fest. Also Räder mit kleinen Schwungrädern haben für mich ein bestimmtes Gefühl, wenn man die antreibt, wie die sich halt so fahren. Ne? Und so schön die sind und so platzsparend kleine Schwungräder sind, ich persönlich glaube, ich brauche ein großes Schwungrad, also wo ich dann trete und dann spüre ich, wie... Also wo ein großes Schwungrad mit viel Masse, sagen wir mal, oder was halt ein gutes Drehmoment hat, was dann so mehr oder weniger fast von alleine in Bewegung bleibt. Man selber muss dann nicht mehr so viel tun oder beziehungsweise man schwingt mit dem Rad mit. Das Rad entwickelt so eine Eigenkraft, so eine, weiß ich nicht, ich bin ja keine Physikerin, also es ist... Aber es halt, es bleibt in Bewegung und man selber ist, das Rad nimmt einen quasi mit und man bleibt mit dem Rad im Schwung. Es ist nicht so, dass man immer das Rad antreiben muss, sondern das Rad nimmt einen ein Stück mit und man muss es immer nur einfach am Laufen halten, aber das Rad läuft eigentlich allein. Und das ist halt bei diesen Rädern, mit diesen Minischwungrädern einfach nicht der Fall. Und das ist für mich einfach eine Beeinträchtigung des Spinngefühls, wo ich dann sagen würde, naja, es sind zwar schöne, schnelle Räder, aber nicht mein Ding. Kleines Schwungrad, nicht meins. Wieder was gelernt. Und ansonsten fand ich es total nett bei der Designerin, deren Seite ich auch in meinen Shownotes verlinken werde. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob ich das auf dem Podcast erzählen kann. Mache ich jetzt trotzdem einfach. Und da fand ich es total interessant, was sie mir so erzählt hat, wie das mit dem, was sie so designert hat. Und sie macht ganz viele Strickanleitungsvideos. Ich glaube, das ist auch super interessant für euch. Ich habe mir mal eins angeguckt, die sind echt super erklärt und gut aufgenommen. Und sehr auch lustig erzählt und mit lustigen Geräuschen unterlegt. Also eigentlich super. Muss ich auch verlinken. Ihre Seite ist hier Crazy Design, heißt die. Und echt mal einen Besuch wert. Okay, ja, dann kommen wir gleich zur urbanen Selbstversorgung. Und da muss ich sagen, habe ich leider ein trauriges Thema. Also es geht wieder um den Weltagrarbericht. Ich wollte meine Serie dazu mal langsam fortsetzen. Da habe ich dieses Mal ein relativ deprimierendes Thema angeschnitten, nämlich Wasser. Und ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht so runterziehen. Was ist denn das hier jetzt für ein Geknacke? Ich glaube, das kommt von nebenan, weil der Mann putzt das Bad. Okay, ich muss meine Notizen nehmen, weil da habe ich so ein richtiges Referat vorbereitet. Die urbane Selbstversorgung, der Weltagrarbericht. Es geht um Wasser. Insgesamt gibt es ja genug Wasser auf der Welt und die Wassermenge auf der Welt ist festgelegt, also das Wasser wird nicht weniger. Man kann es eigentlich nicht verschwinden lassen, also, oder verbrauchen, weil das Wasser immer im Kreis läuft. Das ist ja schon mal schön, aber warum wird denn das Wasser immer knapper? Das ist deswegen, weil es schlecht genutzt wird und oft halt sehr ungerecht verteilt wird. Und zerstört werden kann Wasser dadurch, dass es praktisch auf lange Sicht vergiftet wird. Und ansonsten bleibt ja die Wassermenge auf der Welt gleich. Man rechnet, also man teilt Wasser auf in das sogenannte blaue Wasser und das grüne Wasser. Das blaue Wasser sind die Gewässer, also das, was man als Wasser wirklich sieht, so wie Seen, Flüsse, Meere. Und auf die Landwirtschaft bezogen ist es, glaube ich, nur die Süßgewässer, also nicht die Meere. Habe ich schlecht recherchiert, also da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ist aber auch egal. Und das grüne Wasser ist der Regen, der auf das Land fällt. Und das grüne Wasser teilt sich nochmal ein in Wasser, was unproduktiv verdunstet und dann das Wasser, was produktiv von Pflanzen genutzt wird, also was durch die Pflanzen verbraucht wird. Das meiste Wasser, was die Landwirtschaft nutzt, ist grünes Wasser, also Regen. In Zahlen, es gibt, die Landwirtschaft nutzt weltweit 1800 Kubikkilometer blaues Wasser und 5000 Kubikkilometer grünes Wasser, also erheblich mehr grünes als blaues Wasser. Und der Weltagrarbericht sagt, die Zukunft liegt wirklich im besseren Nutzen des grünen Wassers. Also da kann man mehr tun, da verdunstet viel Wasser Und das blaue Wasser ist auch umstritten, wie das für die Landwirtschaft, wie gut das für die Landwirtschaft ist, weil das blaue Wasser, also wenn man jetzt bewässert aus sogenannten Gewässern halt, dann, wenn man die Bewässerung schlecht macht, kann das Land regelrecht zerstören. Und wenn man es aber gescheit macht, kann man es auch gut nutzen. Und zum blauen Wasser, also jetzt kommen wir so langsam zum deprimierenden Teil des Wasserthemas. Die Landwirtschaft entnimmt zunehmend mehr blaues Wasser. Also vor 50 Jahren wurde die Hälfte, wurde nur halb so viel blaues Wasser entnommen durch die Landwirtschaft als heute. Und 40% aller Lebensmittel werden auf künstlich bewässerten Flächen angebaut. Das hat zwar die Erträge gesteigert, aber eben auch zum Teil die Umwelt zerstört. Durch übermäßige Nutzung wird sich Wassermangel immer mehr verschärfen und die Landwirtschaft verschmutzt außerdem das Wasser mit Giften und Düngemitteln, also Nitrat. Probleme sind hausgemacht durch den Anbau von Wasserschluckern, zum Beispiel Mais und Baumwolle, in Gegenden, die eigentlich zu wasserarm sind für diese Pflanzen. Durch Abholzung von Wäldern, die auch Wasser speichern und Verdunstung verhindern. Und dann, wenn die abgeholzt sind, dann verdunstet halt alles und dann entsteht auch viel weniger blaues Wasser. Und halt durch zum Beispiel schnelle Verdunstung auf Brachland und ineffiziente Bewässerungssysteme. Also ich würde jetzt nicht sagen, alle Bewässerungssysteme sind scheiße. Ich war letztes Jahr auf Sizilien. Und in Sizilien gibt es zum Teil noch alte Bewässerungssysteme, die über 1000 Jahre alt sind, glaube ich, oder halt sehr viele hunderte von Jahren alt sind, als die Insel mal besetzt war von arabischen Einwanderern oder halt, naja, von Eroberern aus der arabischen Welt. Und die hatten dann so ein Bewässerungssystem mit ganz vielen kleinen Mini-Kanälen und ganz kleinen Schläuschen, und dann wurde jedem Stückchen Land, konnte man so eine kleine Schleuse öffnen und das bewässern und kleine Zisternen füllen und so. Und es gibt halt diese super alte und bewährte Bewässerung, die wird von Flüssen gespeist zum Beispiel. Und die ist echt seit, weiß ich nicht, 800.000 Jahren nonstop in Betrieb. Und sowas ist natürlich klasse. Was halt oft schwierig ist, sind so Bewässerungssysteme im großen Stil für sogenannte Cash Crops. Cash Crops sind Pflanzen, die arme Länder anbauen, um irgendwie Devisen ins Land zu kriegen, und das sind halt so massenhaft angebaute, industriell angebaute Pflanzen, wo dann die Erträge in die Industrieländer exportiert werden, um halt ein bisschen Geld zu machen oder dass die eigenen Schulden nicht so steigen. Und dafür wird dann halt oft massig Land bewässert, dann so Plantagenwirtschaft betrieben, und da können sich dann wirklich große Flächen komplett zerstört werden. Und als Beispiel ist der Tod des Aralsees genannt in meiner Broschüre hier Wege aus der Hungerkrise, die den Weltagrarbericht ein bisschen aufbereitet. Und der Aralsee war 1989 noch total groß, und heute ist er im Prinzip weg. Und das ist schockierend eigentlich, ist für mich sehr schockierend, weil ich da habe immer gedacht, der Aralsee ist so ein riesiges, fast schon ein Meer im Binnenland. Das Meer ist verschwunden, weil die Hauptzuflüsse des Aralsees wurden umgeleitet, um 2,5 Millionen Hektar Wüste zu bewässern. Und in den frühen 80er Jahren kam im Prinzip nichts mehr am Aralsee groß an. Und die Fläche des Aralsees war in den 90ern schon um die Hälfte geschrumpft. Und sein Salzgehalt hat sich so erhöht, dass die Fische alle gestorben sind. Und die Fischerei brach zusammen, die Sedimente des Aralsees waren zum Teil gefährlich verschmutzt, und dadurch, dass der See trocken gefallen ist, lagen die dann auf einmal offen und wurden vom Wind weggetragen, also diese verschmutzten, vergifteten Sedimente. Und 40% der Böden, also von diesen 2,5 Millionen Hektar, wird über eine Million Hektar ist versalzt und vergiftet, kann man nicht mehr nutzen. Winde haben halt zum Beispiel auch so Salzpartikel und Pestizidpartikel aufgenommen und in der Region verstreut, was halt noch mehr Land zerstört hat. Trinkwasser verschmutzt, alles schlimm. Also so der Aralsee ist halt ein Beispiel, wie die ganze Region kaputt gegangen ist durch diese Bewässerungsplantagenwirtschaft im großen Stil. Sowas ist halt völlig was anderes wie diese traditionelle Bewässerung zum Beispiel in nordafrikanischen Ländern, wo halt auch sehr viel, wo sehr wenig Wasser existiert und wo halt ja traditionell nachhaltige Bewässerung schon eine lange Tradition hat. Weiter in meinem Text. Jetzt erholen wir uns erstmal von dem Tod des Aralsees. Ja, dieses Wasserthema, da habe ich vor ein paar Wochen auf Facebook von einer Freundin einen Link bekommen zu einem Video aus Brasilien, wo das halt auch ein Thema ist. Und der Film heißt Abuela Grillo und handelt von einer kleinen Oma, die den Regen machen kann mit ihrem Gesang. Was ihr auch gerade hört, ist der Originalton von dem YouTube-Film. Und die kleine Oma, die den Regen macht durch ihren Gesang, wird dann, kommt in eine große Stadt und so Kapitalisten oder halt so Profitmacher sehen das, dass sie durch ihren Gesang das regnen lassen kann, und dann bauen sie für sie eine Bühne, wo sie auftritt, und hinter ihr regnet es dann und sie fangen das Wasser auf und verkaufen das dann an die Leute, und das Land fällt trocken, weil sie nicht mehr durchs Land wandert und singt, und die Menschen werden dann halt abhängig von den Geschäftemachern, die die Alte, also die Abuela, dann für sich ausbeuten. Es gibt am Schluss auch ein Happy End, aber der Film ist schon sehr, sehr rührend und sehr ein bisschen traurig und am Schluss fröhlich und total rührend und bewegend. Und dann verlinke ich euch auch in den Shownotes, und den müsst ihr euch unbedingt angucken. Es ist von, ist total schön gemacht. Ja, zurück zum Wasser mit der kleinen singenden Wassermacher, Regenmacherin. Der Weltagrarbericht, der hält es halt für möglich, dass in Zukunft Wasser exportiert werden muss aus wasserreichen Regionen der Welt in wasserarme Regionen. Und was aber im Moment andersrum läuft, also im Moment wird Wasser exportiert von wasserarmen Regionen in wasserreiche Regionen. Und man denkt, das ist ja Irrsinn, wie geht denn das? Es funktioniert durch diese Cash Crops. Also diese Massenanbau von devisenbringenden Feldfrüchten für die Industriestaaten. Da steht halt, in Form von diesen importierten Cash Crops aus Entwicklungsländern, überwiegend für die Fleischproduktion der Industriestaaten, wird virtuelles Wasser von wasserarmen Regionen in wasserreiche Regionen exportiert, weil die ja ihr Wasser quasi für ihre Cash Crops verbrauchen, und wir bekommen es dann halt hier in den Industriestaaten und produzieren damit unser Fleisch. Das ist total irrsinnig so, und im Prinzip müsste sich das umdrehen, also dass nicht die zu uns ihr Wasser für uns verbrauchen, sondern dass wir Wasser abgeben für die. Ja, ich sehe, das wird ein langer Podcast heute. Ich habe dann mal geguckt bei der Food and Agriculture Organization der United Nations, also das nennt sich FAO. Das ist, die Vereinten Nationen haben da irgendwie so eine Organisation, eine Landwirtschaftsorganisation, die macht so Statistiken, ne? Und da habe ich geguckt für Deutschland, dass die Wasserentnahme, die Süßwasserentnahme in Deutschland, wenn man die umrechnet auf pro Kopf, kommt man auf 391 Kubikmeter pro Kopf. Ja, es heißt aber, wenn man jetzt so seine Wasserrechnung nimmt, also so von seiner Wohnung, die Betriebskostenabrechnung habe ich mal gemacht, da habe ich nicht 391 Kubikmeter verbraucht, sondern so knapp 30 Kubikmeter, würde ich sagen. Und wer verbraucht denn dann den Rest von diese anderen 370 Kubikmeter? Ja, ganz einfach, die Gemeinden verbrauchen nochmal 30 Kubikmeter ungefähr und die Industrie verbraucht die anderen 324 Kubikmeter. Das heißt, wenn ich jetzt meinen privaten Wasserverbrauch um die Hälfte reduzieren würde, würde mein Wasserverbrauch pro Kopf, also würde von den fast 400 Kubikmetern, würde ich halt statt 391 Kubikmetern nur noch 380 Kubikmeter oder 375 Kubikmeter verbrauchen. Also bei uns frisst die Industrie so viel Wasser, dass private Wasserspar-Bestrebungen eigentlich sehr gering in der Auswirkung sind. Und da komme ich wieder zu dem, was ich, glaube ich, in der ganz ersten Folge gesagt habe, zur urbanen Selbstversorgung und zum Ökologiegedanken, dass man sich nicht einreden lassen sollte, man selbst als kleiner Mensch wäre schuld an der Zerstörung der Ressourcen oder am Verbrauch der Ressourcen so unbedingt, sondern das sind eher so systemische Sachen und halt, dass natürlich tut man die Industrie, man kauft dann industriell hergestellte Produkte und dadurch läuft halt die ganze Maschine weiter und so, aber man darf sich halt wirklich nicht so von irgendwem einreden lassen, dass man selber dadurch, dass man beim Abwaschen 10 Sekunden den Hahn länger aufdreht, dass man dadurch irgendwie die Welt zerstören würde. Das finde ich halt, da sind wir auf der falschen Adresse. Man sollte seine Energie wirklich nicht dazu verschwenden, sich irgendwie selber zu geißeln und sich selber zu beschuldigen. Ich bin so schlecht, ich kann, wegen mir wird so viel Wasser verbraucht, meine Klospülung zerstört die Welt. Nee, es ist mehr, ich glaube, es ist eher so, das Industrieprodukt, was man kauft, zerstört die Welt schon eher als die Klo, also als wenn man mal seine Klospülung betätigt wahrscheinlich. Naja, aber da bin ich jetzt auch noch nicht so komplett. Da bin ich auch nicht die gebildetste Person. Ich muss nur sagen, lasst euch nicht die Laune so verderben. Öko sein macht total Sinn, aber lasst euch bloß nicht so beschuldigen und zum Sündenbock machen, ne? Das bringt's nicht. Ja. Also bei diesem, gerade beim Wasserthema, wie ich also so als Privatmensch bin ich echt so eine Kleinverbraucherin im Vergleich zur Industrie. Das ist echt schon der Hammer. Okay, was ich gerade toll finde, und da habe ich das gute alte Räucherstäbchen. Ich habe halt auch so Räucherkohle und Räucherharz, da mache ich mir meine eigenen Räuchermischungen. Bei Interesse kann ich da auch mal bei der urbanen Selbstversorgung drüber reden, wie man ohne halt nicht fertig Räucherstäbchen räuchert, sondern wie man halt räuchert so mit Kohle und Grundzutaten. Aber wenn ich halt dafür zu faul bin und es schnell mal gut riechen soll und so, dann zünde ich mir halt gern ein Räucherstäbchen an und da tun es halt einfach diese normalen, günstigen Nag Champa aus dem Orientladen. Und das finde ich einfach toll, so schnell im Handumdrehen so nebenbei gute Luft zu haben. Ja, und damit sind wir am Ende der urbanen Spinnstube. Es gibt gerade kein Teechen, weil ich nehme gerade Sonntag früh auf und da trinke ich Kaffee. Und als Outro werde ich, glaube ich, einfach was reinschneiden von noch so ein bisschen Geräuschkulisse vom Stricktreff und ja, so ein bisschen das Outro von meinen iPod-Außenaufnahmen. Das könnt ihr euch anhören oder auch nicht. gerade wie ihr lustig seid. Und ich habe ja bei der letzten Folge so ein vorgefertigtes Outro aufgenommen und das werde ich da einfach einspielen, wo meine Blogadresse und so genannt wird. Muss ich da gar nicht mehr dran denken. Super, ne? Also verabschiede ich mich schon mal von euch und spiele meine Outros ab. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.
Von dem nee, das ist ein ganz normales Modell. Da gibt es ja noch so eine genau Special Edition. Nee, das ist das normale Elizabeth 2. Die Special Edition hat noch ein viel größeres Schwung. Hat, glaube ich, noch mal 15 cm mehr Durchmesser beim Schwungrad.
Könnte sein Spinnrad ja auch von einem Wasserkraftrad.
Das geht dann immer an, wenn die Klospülung betätigt wird. Dann so kleine Turbine im Fallrohr. Dann nimmst du ab, damit du immer
nicht verlierst. Da wird ein bisschen im Kaffee. Okay, jetzt wollen wir das doch glatt mal testen, wie das ist, wenn man auch draußen aufnimmt. Ich kriege grün und fahre los. Wahrscheinlich sind starke Windgeräusche da und ich muss nachher sehen, wie es einfach wird. Ich fahre hier die Adalbertstraße runter. Zu meinen beiden Seiten sind die so, jetzt sind wir zu Hause. Ich komme mir schon echt vor wie Dr. Gemma, die immer podcastet, bis sie zu Hause ist. Post. Oh, Post. Oh, Post. Nix für mich. Post. Na. Hallo. Das ist. Mach immer diese Hochzieherei der Nase. Was sollst du machen auf dem Fahrrad? Und gewöhnt es sich einfach an. Das ist das Geräusch meines Fahrradschlosses.